Kultursalon, Kulturnisalon. Carola Sakotniks Sendung zu Kreativität, Leadership und Kultur. Herzlich willkommen. Dobar dan. Ja, herzlich willkommen zum Kultursalon. Einfach gute Gespräche, einfach gute Musik. Heute geht es um The Power of Curiosity. Wir begrüßen heute bei mir, mein Name ist Carola Sakotnik, Carina Hödl und Christian Moser von Nice Shops. Carina Hödl ist auf der einen Seite Circle Lead Software Engineering IT Infrastructure und der Christian Moser Organisationsentwicklung. Und gemeinsam machen sie den Tandem Lead für Employer Branding. Ich habe euch beide kennengelernt beim New Leadership Meetup in Graz, wo ihr erzählt habt über das, was ihr macht in der Organisation. Und mir hat dabei beides total fasziniert. Auf der einen Seite, was ihr tut, also wie ihr Organisationsentwicklung betreibt, aber auch, wie ihr miteinander umgeht, wie das zwischen euch, man sieht den Funken, man sieht die Kreativität springen und man sieht, ja, wir reden über The Power of Curiosity, man sieht die Neugier, das ist das echte Interesse an dem, was der andere zu sagen hat. Und die beiden unterschiedlichen Sichtweisen, die sich ergänzen und bereichern. Das ist für mich so der Inbegriff von dem, was ich sage, The Power of Curiosity, was das kann. Und mir hat eins gefragt, ich frage jetzt ungewöhnlicherweise, Carina, wir sind zwei Frauen, also muss ich mit dem Christian jetzt anfangen. Mir hat damals was fasziniert. Du hast damals gesagt, du warst, ich weiß gar nicht, wo du vorher warst, aber du hast ein paar Organisationsentwicklung schon gemacht. Du hast gemerkt, wenn du jetzt Kulturentwicklung machen möchtest und es ist der Boden vielleicht schon bereitet und man fängt an, dann ist das trotzdem ein sehr langer Prozess. Und irgendwann war Zeit zu wechseln, weil man das dann einfach spürt, und du hast gesagt, ich suche mir etwas, wo diese Kulturentwicklung schon passiert. Ich bin neugierig, wo du auf das aufbauen kannst. Und du hast dann, meine Worte jetzt, Nice Shops gefunden und hast dann so schön entdeckt, wie du da warst. Von außen war für die ganz klar, die machen das schon alles. Wie du reinkommen bist, war gar nicht so, denen das nicht so klar, damals, dass sie es schon machen. Und du hast gesagt, ein Teil deiner ersten Arbeit war, das zu verbalisieren, auf den Punkt so weit zu bringen, dass es fassbar wurde und dass es lebbar wurde, also weiterhin lebbar wurde, beziehungsweise auch ausbaubar wurde. Welcome to the Curious Leader, our jam session, where do the questions come from? So what is leadership? What do you think about it? Doors, or do they open windows? Do they have a smell? And do they have a taste? Hearing or listening or sensing? That's what the leader needs. Do you sense a question before it? Of them. It
war interessanterweise ein Spiegel von der Carina, wie sie immer gesagt hat, ah, du beschreibst jetzt das, was wir da so instinktiv oder intuitiv hier machen bei Nice Shops. Das ist einmal von dir gekommen. Und die Haltung war, ich habe meine Haltung gleich einmal ändern müssen, wie ich da reinkommen bin, weil ihr noch so mit der Idee Organisationsentwicklung, da muss man irgendwas entwickeln, irgendwas besser machen. Und in der Auftragsklärung ist dann schnell klar geworden, es geht darum, lieber Christian, dass du uns dabei hilfst, das, was wir schon gut machen, zu bewahren im Wachstum. Also ein ganz anderer Auftrag eigentlich und nicht irgendwie irgendwas umzumodeln oder komplett anders zu machen oder eben irgendwie zu entwickeln im Sinne von ganz was Neues, sondern es ist eher, blöd gesprochen, konservativer Zugang, etwas zu bewahren, was schon da ist, ein Kern, der sehr gesund ist und ungewöhnlich ist.
Schön. Mhm. Carina, du hast ihn ja dann in Empfang genommen, sozusagen. Du warst schon da. Wie ist das, was ist da bei dir passiert?
Für mich ist es total spannend gewesen. Eben, für mich war es ein bisschen so, der Christian hat auf einmal Bezeichnungen dafür oder Worte dafür, wie es bei uns abläuft. Und für mich war es dann so, dass es eher ins Bewusstsein gerückt worden ist. Also es ist irgendwie, das Kind hat einen Namen gekriegt und durch das, dass man das benannt hat und darüber gesprochen hat, ist es dann noch bewusster gewesen und hat mir irgendwie so das Gefühl gegeben, dass es was unter Anführungszeichen was Besonderes ist und wo man dann schon was wert ist, da dran zu bleiben und auch zu investieren und das war für mich eigentlich die Bereicherung.
Schön. Ich meine, was ich jetzt daher, ich höre natürlich gern das Wort Neugierde daraus, ich nehme das wahr, ja? Dass ihr sozusagen den Boden, den ihr schon gehabt habt, kultiviert habt und das mit einem großen Interesse am anderen oder an dem Zugang des anderen. Kann man das so zusammenfassen? Oder wie würdet ihr es zusammenfassen? Ja.
Kann man wahrscheinlich so sagen, gell? Mhm. Also auch das Offensein für die Perspektive eben des anderen oder der anderen in dem Fall. Mhm.
Was ich ja immer sage in unserer Kombination, was ich so cool finde, wir sind gleich genug, dass wir sicher sein können, dass wir irgendwie so den gleichen Zugang haben und den gleichen Ansatz haben und unterschiedlich genug, dass noch jeder von uns einen Mehrwert bringen kann. Also es wird dann irgendwie noch, das Gemeinsame wird dann eben mehr als das Doppelte.
Das trifft es total, finde ich, ja. Mhm.
Sehr schön, das Gemeinsame wird mehr als das Doppelte, das finde ich wunderbar, wirklich wunderbar.
Mathematik.
Aber das klingt für mich sehr nach Kultivieren. Ja, ich muss das jetzt da aufschreiben. Aber das klingt für mich sehr nach Kultivieren. Und wie geht es mit den Unterschiedlichkeiten um?
In meinem Fall, also ich bin super dankbar, dass die, also aus meiner Perspektive, die Carina mit meinen Unterschiedlichkeiten, das klingt wie ein so ein Dings, sehr, wie sie sagen, großherzig, wohlwollend umgeht und ich fühle mich ganz selten so beurteilt, wenn ich einmal was mache, wo ich das Gefühl habe, das ist vielleicht aus Carinas Sicht anders, aber trotzdem lässt sie mir einmal so sein in dem, aus ihrer Sicht Quagel vielleicht. Ne? Und ich mache das umgekehrt auch intuitiv, glaube ich, in dem Fall. Also das ist irgendwie so wechselseitig. Also so sein lassen auch und fünfe Grad sein lassen, um später Mathematik zu tun. Genau, das hilft irgendwie total, ja. Also die dann neugierig zu bleiben für die Perspektive des anderen.
Und zwar nämlich wirklich neugierig und nicht beurteilen oder verurteilen. Ja. Ja. Das ist eines der Dinge, die ich immer mitgebe, wo ich sage, das muss man ausschmeißen. Ja. Mhm. Bei echter Neugierde hast du das auch nicht. Da kannst du sagen, okay, das gefällt mir nicht. Mir jetzt. Das heißt noch lange nicht, dass es keinen Wert hat, ja. Mhm. Nur weil es mir nicht so nah ist. Mhm. Und der sichere Boden, den wir immer brauchen, auf der einen Seite brauchen wir Aktivität, Ungewissheit und auf der anderen Seite einen sicheren Boden, sonst wird nichts. Und das gelingt euch zu kultivieren, euch beiden, das her jetzt.
Mhm. Ziemlich gut sogar, würde ich sagen. Mhm. Ja, das ist sicher eins der coolsten Sachen in der Zusammenarbeit im Employer Planning bei uns, ja. Oder in der Organisationsentwicklung, oder vor allem eigentlich. Ja. Mhm.
Ich möchte da noch Vertrauen dazu stellen. Also es ist so das gegenseitige Vertrauen, dass wir das Gleiche eigentlich erreichen wollen. Und dass es eben unterschiedliche Wege gibt, wie man dorthin kommt. Und dass es durch den Dialog und durch die Zusammenarbeit und eben die verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven, dass da eigentlich dann was Cooles rauskommt und dass da einfach mehr wird. Das hilft, finde ich. Und was ich in unserer Zusammenarbeit total spannend finde und ziemlich cool finde, in unseren Tandem-Retros, haben wir das letzte Mal in unserer letzten gemeinsamen Retro festgestellt, dass wir uns immer mehr zum Reiben anfangen. Und das habe ich in einer positiven Art und Weise, weil mir das zeigt, dass das Vertrauen einfach so groß ist, dass ich weiß, ich kann jetzt einmal beim Christian einmal sagen, das habe ich jetzt nicht so cool gefunden bei dir, oder das ist mir aufgefallen und vielleicht, und dass man das nicht krumm nimmt, sondern, also, das ist, ich sage jetzt einmal.
Also für mich ist der Podcast jetzt beendet.
Dass das ein total positives Zeichen ist und eben zeigt, dass wir uns sehr vertrauen und auch die Meinung vom anderen wertschätzen. Und das hat für mich, also ich glaube, dass ich mich dadurch schon sehr weiterentwickeln habe können. Also ich habe schon sehr viel gelernt von Christian.
Same, ja, kann ich nur für mich mitnehmen. Und das ist auch etwas, was eine gewisse Zeit gereift ist, finde ich. Und das ist cool, weil wir einfach mehr zufällig am Anfang auch gemeinsame Projekte schon gehabt haben, wo wir eben das Vertrauen aufbauen haben können. Ja, deswegen ist ja Feedback kurz nach dem Kennenlernen, irgendwie was Kritisches zu bringen, ja Blödsinn, weil man hat ja noch nicht die Beziehung miteinander. Ne? Deswegen.
Sehr schön. Ihr sagt ja was, was ich immer mitgebe, so das Vertrauen gehört gepflegt. Gell? Vertrauen und Beziehung gehört jeden Tag gepflegt, das hilft nichts. Und aus dem dann und mit echtem Interesse kann ich das aber gut pflegen. Und da muss ich nicht immer ein Herz und eine Seele sein. Was ich jetzt höre da ist, ihr öffnet es damit am Boden, also ich höre auf der einen Seite einen Dialog sehr stark, ich höre das Vertrauen. Ich höre auch für alle Zuhörer, die das Wort Retro oder den Begriff der Retro nicht kennen, es ist einfach ein regelmäßiges Reflektieren, was ist gut gegangen, was hat nicht so funktioniert, wollen wir daraus etwas lernen. Das gibt es in unterschiedlichen Kulturen. Bei den einen hast du Reflexion, bei den anderen hast du Retro und bei den dritten hast du Blitzlicht oder sowas. Also da gibt es unterschiedliche Begriffe dazu, aber es ist für mich eine der essentiellsten Routinen, wenn man mit Neugierde arbeitet und wenn man mit Offenheit arbeitet unter diesem Hashtag, mit dem ich immer verwende, Learning from Disruption. Das geht nur, wenn ich immer auswerte, wie geht's mir damit? Hat das für beide funktioniert und auch hat es sachlich funktioniert? Also es geht nicht nur um die menschliche Ebene, sondern wir sind in der Arbeit, wir wollen auch was schaffen. There's a rose in a fisted glove, and the eagle flies with the dove. If you can be with the one you love, it's all right. Höre ist, dass ihr damit etwas öffnet, nämlich einen Raum für Neues. Einerseits neues Denken, andererseits neues Schaffen. Und immer Nice Shops steht für Innovation per se, Innovation in der Logistik, aber das, darauf beschränkt es sich nicht, finde ich. Wie würdet ihr die Innovation, die ihr damit begründet, intern, extern, wie würdet ihr das beschreiben?
Puh, das ist eine große Frage, gell? Das hätten wir als Vorbereitung gemacht.
Die entsteht ja.
Na, fang du an.
Ich hab, mir kommt auch schnell der Gedanke in den Sinn. Und zwar, dass man Innovation oft so als ganz was Riesengroßes sieht. Und wenn man die Leute fragt, bist du kreativ? Nein, um Himmels Willen, ich bin überhaupt kein kreativer Mensch. Und wenn man dann aber genau hinschaut, wie das tägliche Arbeiten abläuft, ist da ganz viel Innovation drinnen und ganz viel Kreativität drinnen. Und bei unseren Scrum-Teams in der Softwareentwicklung sehe ich da ganz viel Kreativität einfach dadurch, dass man die Lösung offen lässt. Also indem wir versuchen, und das zieht sich durch, versuchen wir auch bei unserem Strategieprozess, dass wir sagen, wir reden einfach drüber, was ist das Ziel, woran erkennen wir, dass wir gut unterwegs sind und wie wir dorthin kommen, bleibt einfach einzelnen Teammitgliedern offen. Und damit durch den Austausch, durch den Dialog, durch das, dass da Kolleginnen und Kollegen mitarbeiten, die vielleicht aus unterschiedlichen Disziplinen kommen, kommt per se schon was Kreatives raus.
Sehr fein.
Ja, das, also ich hätte jetzt noch was anderes im Sinn gehabt, aber das löst noch viel mehr aus. Das ist so im Kleinen Innovation und auch bei Nice-Shops ist das Ungewöhnliche die Innovation in der Interaktion oder im Zwischenmenschlichen. Das, was wie ich angefangen habe, eines der ersten Dinge, die mir so stark aufgefallen sind, war, wir machen was und das ist vielleicht noch in einer anderen Sprache oder irgendwas, wo die meisten Leute gar nicht genau wissen, was kommt denn da jetzt, was ist denn das jetzt? Ich meine, zum Beispiel Haufenwahl oder eine Widerstandsabfrage oder was auch immer. Und die Grundhaltung darin ist aber, ich weiß nicht genau, um was es geht und was das überhaupt für ein Typ ist, aber ich mache einmal mit. Und zwar nicht, ich mache einmal mit, so halbert, sondern ich mache einmal mit. Und das ist etwas Hochinnovatives, das ich jetzt in meinen letzten Unternehmen kaum gesehen habe. Das fällt mir ein, wenn ich dir zuhöre, so kleine Sachen. Und das ist ein riesiger Unterschied, weil da plötzlich ganz viel möglich wird. Ne?
Könnt ihr definieren, wie dieser Geist, das ich mache einmal mit, entstanden ist?
Nein.
Das ist beim Machen so geworden.
Beim Machen so waren sehr schön. Wir sind aus der Südoststeiermark, wir sagen, das ist beim Machen so geworden.
Das ist die beste Erklärung, aber ich wüsste nicht, wie man es beschreiben kann.
Aber das ist was, also das ist von außen, das ist lustig, aber ist diese Offenheit und dieses Interesse oder dieser Forschergeist wahrnehmbar. Ich behaupte immer, das hat damit zu tun, dass das beim Machen so werden kann. Es ist ehrliche Offenheit, es ist ja die Bereitschaft, eine gewisse Form der Direktivität oder der Macht abzugeben, ohne die Zügel aus der Hand zu geben. Das empfinde ich, gerade im deutschen Sprachraum ist das oft eine Schwierigkeit, wenn man mit so offenen Formen arbeitet oder auch mit partizipativen Formen arbeitet. Ich finde, da ist oft ein Missverständnis, dass ich muss nicht alles hinterfragen, ich muss ja nicht alles miteinander besprechen, aber ich muss, so wie ihr das macht, mit einer Widerstandsabfrage einfach wissen, wo gehen die Leute nicht mehr mit. Und ich darf auch nachfragen, was darf ich beibehalten, weil es eh gut geht. Das ist für mich so, das bereitet für mich den Boden jetzt von außen, gell?
Ja, voll. Und so anderes von, wie soll ich sagen, Innovation ist ja oft so, es gehört wahrscheinlich dazu, den Fokus aufgeben auch. Also weg mit dem Fokus und erst dann kann ich ja links und rechts schauen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch da sehr viel. Hat ja auch seine Nachteile, da kann man dann noch und noch. Also das ist ja eine Challenge auch. Aber im ersten einmal braucht es das, ja.
Ich meine, das ist ja das, wo ich den Unterschied zwischen Change und Transformation ansetze. Nicht? Also bei Change weiß ich, wo ich hin will und ich kann vielleicht den Weg täglich anpassen müssen, weil das Ziel ganz anders erreichbar ist, als ich dachte. Aber ich bleibe ganz klar beim Ziel der Transformation, eine Richtungsänderung. Und ich weiß nur, ich muss jetzt abbiegen, aber ich weiß noch nicht, wo ich hinkomme. Aber ich weiß, ich gehe jetzt links oder ich gehe jetzt rechts oder ich gehe dort auf. Ja. Ich bin mir so ein Beispiel drinnen. Ich habe lange in der Kreuzschifffahrt gearbeitet und arbeite immer gern mit Schiffen, ja, deswegen aus dem Hintergrund. Und sagt dann immer, ja, es gibt ja dieses Zitat, wenn es dir gelingt, also es ist wichtig, dass es dir gelingt, im Sturm nicht nur Ruhe zu bewahren, sondern auch die Segel neu zu setzen. Da nicken immer alle. Sehr weise.
Klingt super
Klingt super schön. Jeder, der schon einmal gesegelt hat, weiß, im Sturm darfst du alles, nur keine Segel setzen. Das kostet das Leben. Und du musst nämlich warten, bis der Sturm vorbei ist bei so einem Boot, weil das groß ist. Wurscht, je größer, desto ärger, ja. Das ist groß und langsam, behäbig. Ich sage einfach, vergesst das, weil wenn ich mit einem Segel, mit einem Boot oder einem Schiff unterwegs bin, dann ist das ein Riesentanker sozusagen, egal ob klein oder groß. Und ich muss warten, bis der Sturm vorbei ist, weil sonst kann ich die Richtung nicht ändern. Wenn ich aber jetzt sage, Neugierde, kommt bei mir immer schnell Pippi Langstrumpf. Und die hat einfach ihr Team da hinten, ja? Die hat ihren kleinen Onkel, die hat den Affen, die hat Annika und Tommy. Und die kann einfach, weil sie immer miteinander zusammen sind, neugierig sind, echt zusammenhalten, einmal streiten, aber nie auf die Idee kommen, einander nicht zu mögen. Wenn die sagt, huch, ich muss jetzt da schnell wohin, dann schwingt sie sich auf einen kleinen Onkel und sagt, da geht's lang. Und das ist Richtungsänderung, gell? Und das ist eigentlich Transformation. Aber auch so volatil, weil wenn das Pferd keine Lust hat, geht das nicht, ja? Aber ich habe die Möglichkeit, es schnell zu tun. Beim Schiff habe ich einen Bremsweg, der ewig ist und so weiter und so fort. Und wir verbinden mit Segelboot aber Schnelligkeit und Agilität, gell? Das stimmt so nicht. Und das ist was, was ich bei euch beobachte, ja? Ihr habt's durch ein paar so Sachen, also ich sage da wieder Widerstandsabfrage oder auch zu wissen, was können wir weitermachen. Wisst ihr grundsätzlich, könnt ihr die Geschwindigkeit einschätzen? Und natürlich, wenn ihr, wie viel Leute seid ihr jetzt?
So mal ganz grob knapp 400.
Eben, dann ist es ja nicht klein, ja. Also ihr habt nicht 400 Pferde, das wäre eine halbe Armee, ja, sondern ihr müsst einfach mit dem auch trotzdem schnell umgehen. Und das ist ja schon heutzutage ist das ja nicht ganz so einfach. Zu sagen, juhu, da, ich weiß genau, wo es hingeht und ich werde größer und das ist das Einzige, was machbar ist. Das ist nicht so. Und dort wird es spannend, wie komme ich am besten in Transformation, die man ja immer in der Regel von außen auf, ja, manchmal kann ich selber wählen, aber die Transformation, die heutzutage passiert, die wähle ich selten selbst. Also wie gehe ich damit um? Wie kann ich damit schnell umgehen? Und das beobachte ich bei euch ganz einfach von außen jetzt, ja.
Ja, ich glaube, dass wir schon sehr anpassungsfähig sind und da eben durch unsere Konstellation mit unseren Kreisen einfach schnell auf die Dinge reagieren können. Schnelle
Ja.
Entscheidungswege.
Vorher. Da hilft die Autonomie natürlich der einzelnen Kreise und macht uns schnell.
Ja, da muss eine gescheite Organisationsentwickler dahinter stehen. Der weiß, wie man die Kreise dann verbindet.
Nee, wer kann runterkommen? Na.
Glaube, es ist wieder Zeit für ein bisschen Musik, oder?
Svegli e lo sai, sta cosa è stata grave ieri, ma ora che ne farai? Ti giri nel tuo letto, ci pensi forte, lo sai, ma non ti viene niente che ti potrebbe salvare, dai. Ed io ti dico, abbraccia pure errore, abbraccialo forte, stringite lo cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure errore, abbraccialo forte, stringite lo cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Thank you.
sai che ti farà dei guai. E nello stesso tempo ne trovi una gemma che non aspettavi mai. Sì, bisogna lasciarla ancora dal ruvido, bellezza ne farai. Ma sviluppa pure quel tratto di vedere bellezza nei guai. Ed io ti dico, abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringite al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringite al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringite al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringite al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringite al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringite al cuore, scopri che non ne ancora ne sai.
Ja, das ist eine Challenge, das, also das, wir haben immer die das Modell, dass wir sagen, wir wollen möglichst Autonomie haben, aber es braucht irgendwie auch, in welche Richtung geht es gerade, ne? Also das ist die Verbindung zwischen den Kreisen, das ist eine Challenge. Und ja, da haben wir nicht nur alle Antworten dafür.
Darfst du wieder neugierig bleiben?
Unbedingt, ja. Voll.
Wie geht es euch damit? Also ich hab als nächsten Punkt so, sag ich mal, was Neugierde noch kann, ist Empathie schaffen. Beziehungsweise die Empathiefähigkeit öffnen, sage ich sogar. Ja, gar nicht vergrößern, weil ich finde, Neugier ist in uns Menschen angelegt. Das haben wir einfach. Wir vergessen es noch gerne in der Arbeit. Empathiefähigkeit macht uns gesund, lässt uns gut fühlen und trotzdem, also ich bin ja so eine Mischung zwischen, habe ich jetzt gelernt, Babyboomer und Generation X. Wir haben noch gelernt in der Früh, du gibst deine Seele und deinen Mantel an der Garderobe ab, dann gehst du arbeiten und wenn du wieder rausgehst, nimmst du das wieder mit. Und ich habe es eh anders gemacht, weil in der Kunst oder auf der Bühne kannst du ja nur als ganzer Mensch da sein. Aber wenn ihr jetzt sagt, Neugierde und Empathie und gerade du sagst, Kreise verbinden, da braucht es ja was. Wie würdet ihr das beschreiben? Also hat das was mit Empathie zu tun? Das ist meine Frage dahinter. Aber und wenn ja, was? Also wie... Ist meine Vermutung überhaupt richtig? Weiß ich auch nicht, ja.
Das ist ein super spannendes Thema, weil wenn du das so erzählst, ne, du die Seele, oder wie hast du jetzt gesagt? Den
Mantel und Seele in der Garderobe.
Mantel und, genau. Das hat ja, finde ich auch, was extrem Werthaltiges und Gutes, weil es ja ein gewisses Grenzensetzen ist, um zu wissen, gerade wenn ich vielleicht ein bisschen in einem toxischen Umfeld unterwegs bin oder so, dann ist das Gesündeste, was du machen kannst. Also, und das ist auch bei uns natürlich ein Thema. Wir sind sehr stark familiär geprägt von der Historie des Unternehmens. Und die Gefahr ist ja eher, dass die Leute dann sich selbst sozusagen ins Überengagement gehen, ne? Aufgrund dieser persönlichen Verpflichtungen, die einfach da sind, oder Verbindungen. Und unsere Challenge ist oft mehr, dann auch mal eine Grenze zu setzen und zu sagen, wie viel trage ich bei und wo muss ich auf mich schauen oder mich einmal zurückziehen für einen Moment. Ne? Das ist fällt mir witzigerweise das erste ein, wenn du über Empathie sprichst, weil halt das ja Stärkefeld ist, die Empathie da herinnen. Ne? Wir haben ja keine Systeme, die Empathie zerstören, wie zum Beispiel eben Bonussysteme, wo ich einen Bonus kriege, wenn ich so tue, als ob das alles meine Arbeit gewesen ist und so. Ne? Das haben wir alles nicht. Also eben eher umgekehrt, wie kann man gut Grenzen setzen. Das fällt mir ein.
Sehr schön, das finde ich ganz schön zu sehen, nämlich dass das Grenzen setzen die Empathiefähigkeit fördert.
Ja.
Das ist der sichere Container ist es,
ja. Als ich da jetzt dazugehört habe mit eben an der Garderobe abgeben, ist mir in den Sinn gekommen, dass wir, wenn neue Kolleginnen und Kollegen bei uns anfangen, wir suchen, also wir sagen, wir suchen einfach schlaue Köpfe, wir wollen Leute, die anpacken. Du hast die Möglichkeit, dass die einbringst, dass du kreativ sein kannst, dass du neugierig sein kannst. Und was total komisch wäre, wäre, wenn ich als Führungskraft dann hergehe und diesen Personen alles vorgib und sie dann plötzlich behandle wie kleine Kinder.
Erfüllungsgehilfen.
Genau.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch bei uns ein bisschen so die Grundhaltung ist und dass uns das vielleicht auch gut gelingt, dass man unsere Kolleginnen und Kollegen, also dass man, es klingt so nach Bullshit-Bingo, weil das ja jeder sagt, wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir vertrauen uns, es gibt ein Vorschussvertrauen, was sagen wir noch, eben wie Erwachsene behandeln.
Genau. Wir gehen davon aus, dass die Leute Verantwortung übernehmen wollen, ja, und muss sie nicht dazu zwingen, solche Dinge.
Dass sie die richtigen Entscheidungen treffen können, dass sie einen Grund haben dafür, wenn sie was, dass sie so und so entscheiden, dass es einen guten Grund gibt. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Einstellungsthema und ein Haltungsthema von uns allen. Und das wird eben dadurch sichtbar, dass die Leute eben sehr engagiert sind, dass sie sich interessieren, dass sie sich für die Kolleginnen und Kollegen eben interessieren, dass sie sich für die Arbeit interessieren, dass sie mitdenken, dass sie kreativ sein wollen und dass eben nicht dieses, ich gebe jetzt alles ab, sitze jetzt meine Zeit ab und gehe dann wieder heim und warte, dass ich das Gehalt kriege.
Genau, ja, super. Ich meine, ihr seid ein Logistikunternehmen und ihr entwickelt Software, gell? Weil die Logistik das braucht, kann man so beschreiben. Ich finde es total spannend, wie man dazu kommt, weil das ist für mich der Inbegriff von dem, welche Empathie im Arbeitskontext Sinn macht. Gell? Weil es ist ja, also ich mache immer den Unterschied zwischen privat und persönlich. Ja? Ich finde, ich kann im Arbeitskontext, um Vertrauen herzustellen, extrem persönlich sein. Ich muss aber nicht privat sein. Oder es ist sogar nicht gut, wenn ich privat bin. Ja? Also jeder, und die Grenze ist da fließend, ja. Es gibt nur Sachen, die ich, wie soll ich sagen, wenn ich gerade eine Katastrophe daheim habe, macht es Sinn, es auf den Tisch zu legen. Aber ich muss nicht jeden, also es reicht, wenn ich sage, du, mir geht's gerade nicht gut, da ist was, das muss ich lösen und das ist die ganze Zeit im Hinterkopf. Dann wird jemand wissen, wenn Raum dafür da ist, okay, da wird jetzt vielleicht nicht die berühmten 150% liefern, die wir eh nicht liefern können, ja, sondern nur 80, was eh gesund ist dann, ja, aber, und es hat Platz da drinnen. Aber ich brauche mich nicht dem aussetzen, dass mir jemand Tipps gibt, wie ich das zu lösen habe, was ich daheim lösen muss. Aber wenn ich mit jemandem ein freundschaftliches Verhältnis habe, darf ich das natürlich an der Cafeteria und der Arbeit machen. Ja? Aber es ist nicht Arbeitskontext. Und das klingt sehr gesund. Und ich finde es immer so spannend, wenn dann IT-Firmen, das beobachte ich, oder auch Entwicklerfirmen, also so Autoentwickler oder sowas, Maschinenhersteller, ja, das sind, mit denen habe ich jetzt so viel gearbeitet, lustigerweise eben nicht die People-Business-Unternehmen, dass die so viel Wert legen auf persönlichen Umgang miteinander. Habt ihr da eine Antwort, warum das so ist?
Meinst du jetzt privaten Umgang miteinander in der Firma oder persönlichen Umgang?
Persönlichen.
Ja, aber es macht ja nur so Sinn, oder? Also dort, wo Menschen...
Das teile ich, das macht ja nur so Sinn. Wo Menschen also zusammenarbeiten, dort, wo sollten Menschen miteinander umgehen.
Genau, nicht? Ja. Und ich denke mir immer, wenn man was gern tut und ganz oft muss man oder darf man mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Und natürlich, wenn das Zwischenmenschliche passt, kommt natürlich was Cooleres raus. Und im Endeffekt ist ja jeder daran interessiert, dass eben was Gutes rauskommt.
Ja.
Also ich glaube, dass das irgendwie ganz tief in uns drinnen ist.
Ja, und dass es uns dabei gut geht, wenn wir was Gutes schaffen. Mhm. Und da kommt dann das Persönliche. Ich habe dich gefragt, weil das Private wäre eben dann missbräuchlich, wenn eine Firma genau das einfordert, so wie du das, glaube ich, meinst. Aber das Persönliche, glaube ich, ist sehr gesund. Ja.
Ich sage immer, artgerechte Haltung von Menschen. Nicht?
Ja.
Also wir brauchen das.
Wer heute dann? Nein, aber ich weiß nicht, bis es mal.
Ja, nein, es gibt einfach große Firmen. Also es gibt so schön vom Hill Voltron, die waren am Freitag da und mit denen habe ich kurz gesprochen und habe das eben, wenn man für den New Work Wirbel einen Podcast gemacht in der Früh immer, damit wir fürs nächste Jahr berichten können. Und ich erwähne dieses Wort halt einfach. Ja. Das zirkt bei jeder Macht auf und denkt sich, oh, glückliche Menschen, nicht nur glückliche Hühner. Gell? Mhm. Und mein Hund wird mir weggenommen, wenn ich den nicht artgerecht halte. Mhm. Und ich kenne so viele Firmen, die ihre Mitarbeiter nicht artgerecht halten, ja, bewusst, also nicht pflegen. Und ich habe kein Verständnis dafür. Wie du sagst, das ist doch das Natürlichste. Ich meine, Wirtschaft ist von Menschen geschaffen für Menschen. Warum sollte man es dann nicht für Menschen, mit Menschen gestalten? Also das erklärt sich mir nicht. Ja? Mhm. Und das ist für mich kein Widerspruch, dass ich Profit machen darf. Mhm. Ich darf nur nicht Ausbeutung machen. Ja?
So ist es ja. So. Mhm. So ist Wirtschaft ja definiert ursprünglich, ne? Zum Wohle aller. Mhm.
Mhm. Wie gesagt, ich habe im Tourismus gearbeitet und ich habe in der Kunst und Kultur gearbeitet und da Performing Arts, gell, wo wir ja wirklich, das ist ja People Business pur. Also wir machen es nur für Menschen und es arbeiten da, also als Schauspieler bist du auf der Bühne, bist du das Instrument, also du bist das Vehikel, um dem anderen Erlebnisse zu ermöglichen, indem du entweder Klassiker interpretierst oder was Neues entwickelst. Und die Kultur des guten Umgangs miteinander ist dort nicht verbreitet.
Das, was man so hört, zumindest nicht. Ne?
Also, und die Sachen stimmen. Die sind nicht übertrieben. Gell? Das ist eine Form des Machtmissbrauchs. Also es kommt, was, das ist so eine Mischung. Ich bin nicht nur, es sind nicht nur missbräuchliche Menschen da drin, das stimmt nicht. Es sind sehr viele Menschen drin, die sehr viel Charisma haben, auch sehr viel Antrieb haben und sehr viel Gutes bewirken wollen. Und manchmal musst du auch jemanden öffnen oder ihn dabei begleiten, sich zu öffnen, was sehr Privates rauszulassen, damit was Persönliches entstehen kann. Das ist Teil unseres Geschäfts, ja. Ich darf ihn halt damit nur nicht unter Druck setzen. Du musst das anders machen. Ja. Und da gibt es noch viel zu lernen. Und das ist lustigerweise eben, sobald das Vehikel dann etwas Maschinistisches ist, hat es anscheinend leichter Platz. Ich beobachte die einfach nur. Weil es ist in der Branche viel gesünder als in den anderen Branchen. Und wenn ich jetzt schaue, wie manchmal in den Küchen miteinander umgangen wird, gerade in den Sterneküchen, das ist irr. Mit welcher Aggressivität oder mit welcher, nämlich nicht notwendigen Druck. Ja? Jeder weiß ja, wie sehr man auf dem Punkt sein muss, damit man, also das hat was mit Exzellenzbewusstsein zu tun. Ja? Die kann halt nur im Moment exzellent sein und wenn ich das jetzt nicht liefere und jetzt sitzt der Bewerter da, dann habe ich alles verloren gerade. Also das ist schon ein großer Druck, in der klassischen Musik ganz stark. Ja? Mhm. Ist das bei euch wirklich anders?
Es ist bei uns anders, aber es könnte auch gleich sein, weil die dahinterliegende Struktur, die das ermöglicht, was du schilderst, im Kunstbetrieb, im Fünf-Sterne-Hotel, in der Küche, immer die autoritäre Strukturen sind, die das, ja, und jede Firma ist potenziell autoritär, weil ja, man braucht sich nur anschauen, wer eben die Entscheidungsmacht hat, ne? Und je besser es gelingt, kollektive Strukturen zu schaffen, desto weniger passiert sowas. Und wir haben halt das Glück eher, dass halt das Unternehmen sich so entwickelt hat, dass sehr wenig autoritäre Macht in der Praxis gelebt wird. Und das ist wieder eins der Dinge, die wir beibehalten wollen im Wachstum. Das ist aber eher sozusagen gegen eine Grundstruktur von Unternehmen zu arbeiten eigentlich, ne? Weil die ist nicht so ausgerichtet. Ja. Wir haben autoritäre Strukturen innerhalb einer demokratischen Grundstruktur. Ja.
Ja.
Und deswegen kann ich es gut nachvollziehen, was du da erzählst. Ja.
Mir ist jetzt eins eingefallen, was vielleicht bei uns auch
sehr technisch, glaube ich, was man gerade
sagt. Das ist interessant. Warum es bei uns vielleicht nicht so ist, kann es sein, du hast es vorher schon gesagt, wir schaffen keine Anreize für so ein Verhalten. Ja. Und wenn ich mir im anschaue, wie es in manchen Unternehmen läuft, dass ich sage, durch ein falsches Verhalten, also mein falsches Verhalten wird irgendwie belohnt. Also falsch im Sinne von, was jetzt an meinen Kolleginnen oder meinen Mitarbeiterinnen schaut. Wenn das belohnt wird, wenn ich dafür belohnt wäre, dass ich mit den Ellbogen gegen meinen Kollegen fahre. Oder noch.
Wenn ich dafür belohnt wäre, dass ich mich für Arbeit feiern lasse, die andere gemacht hat, und dann wäre ich aber belohnt dafür,
Genau. Mhm. Das, also das sowas würde die Kultur verbessern. Und das würde, mhm. wenn es beim einen funktioniert, dann denkt sie der Nächste, na, könnte ich doch auch machen. Anscheinend habe ich da einen Vorteil. Und wenn sie dann Kolleginnen und Kollegen da darum geiern und sie nur mehr um das kümmern, dass sie da die bessere Show abliefern, bleibt natürlich als Wesentliche auf der Strecke. Und das ist bei uns was, das einfach nicht existent ist.
Was sehr viel Stabilität in die Richtung ist, dass das nicht gemacht wird, ja. Und so, und die meisten Ausreißer sind ja dann unabsichtlich. Also das ist dann, wo jemand halt einfach einen Irrtum begeht, aber nicht aus der bösen, sondern aus einer guten Absicht meistens raus. Und dann gibt es gleich sozusagen Korrekturinteraktionen. Ne? Mhm. Ja. Aber es gehört sehr genährt und immer wieder drauf geschaut aus meiner Sicht, weil trotzdem die Grundstruktur schon ein bisschen eine Tendenz in die andere Richtung hat. Ne?
Und wir sind alle so geprägt, das darf man nicht vergessen. Nicht?
Das kommt noch dazu,
wir
kommen, ja.
Voll. Wir wachsen so auf, wir werden für fehlerlose Exzellenz belohnt, ab dem fünften Lebensjahr an. Mhm. Das fängt an mit dem Schulreifetest nicht? Und geht dann weiter.
Deswegen ist es ungewöhnlich, wenn das gelingt, in einem Unternehmen sowas zu etablieren und zu halten, tatsächlich. Ja. Ja. Deswegen ist es ein Privileg.
Ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung oder die Aufgabe von den Führungskräften, einerseits mit gutem Vorbild voranzugehen, dann auch den Raum zu lassen, dass einmal jemand einen schlechten Tag haben kann, dass man mal einen Fehler machen kann, dass das nicht schlecht ist, einen Fehler zu machen, solange es nicht verduscht wird, man daraus lernt, etc. Das sehe ich schon ein bisschen in unserer Verantwortung. Also absolut. Da kann jeder was dazu beitragen.
Bis hin zu, wie treffen wir Entscheidungen? Die Führungskraft kann das ja auch mitentscheiden, ob sie alles allein entscheidet oder eben über Widerstandsopferung oder Consent oder was. Und dann wird da schon wieder eine Kollektivierung geschaffen. Und damit wird es immer unwahrscheinlicher, dass es zu solchen missbräuchlichen Verwendungen von Macht kommt.
Meine Erfahrung ist auch so, dass die Menschen, also eben, wir sind halt auf Team geprägt grundsätzlich. Also unsere Natur ist Zusammenarbeit und nicht einer macht allein alles, ja.
So schaut's aus, ja.
Und sobald es aktiviert wird, so beobachte ich es halt, sobald es aktiviert wird und auch gepflegt wird, und ein paar Leute das tragen, also in der Regel besser mehr als einer, ja. Ich habe schon mal gemacht, dass ich das allein tragen habe und bin dann an Grenzen gekommen. Es war sehr schwer, aber
ich glaube, drei sollten es mindestens sein, dann geht's.
Ja, genau. Und das waren, also mein Team hat das gemacht, aber das war wirklich, das war urspannend, weil ich ja, aber um den Satz zu beenden zuerst. Sobald das eben, wie du sagst, mindestens drei tragen, kann es zu leben anfangen und dann merke ich, dass die Leute sich einklinken. Und die keine Lust haben drauf, die gehen eh irgendwann. Mhm. Also die verabschieden sich und sagen, ich bin nicht dort. Das ist okay. Und man muss halt immer schauen, gibt es irgendwo Grenzen? Und das scheint bei euch jetzt im Sinn von die Grenzen, die ich jetzt meine, sage ich gleich, was ich damit meine, ist, die scheint es nicht zu geben, weil das in der DNA drinnen ist. Also ich bin auch Kreuzfahrt ist sehr hierarchisch, ja. Schiffe sind immer grundsätzlich militärische Vergangenheit. Der Kapitän ist die Endentscheidung und muss im Notfall auch die alleinige Entscheidung treffen. War früher immer so und dann hast du vom Kreuzfahrtschiff aber noch einen Hotelbereich und einen Kunst- und Kulturbereich, der Entertainment heißt, ja. Und da gibt's jetzt von...
Gott, ich weiß das aber nur, weil Traumschiff schau, das ist ja vorbei.
Ja. Und du, dieses Entertainment wird nie gezeigt, wirklich. Das Entertainment ist einer der wichtigsten Bereiche in dem Ganzen. Also Ausflug und Entertainment ist am Schiff so zentral, weil die Welt gibt's nur einmal. Gute Betten haben alle Schiffe. Gutes Essen haben auch alle Schiffe und über das Entertainment und die Art, wie man miteinander, wie die Lebenswelt gestaltet ist, unterscheiden sie sich. Ja?
Was hast du gemacht am Schiff?
Über die Entertainment-Chefin. Das haben wir fast
Frag nicht so blöd, Christian, das war ja aufgelegt.
Nein, ich habe einen Chef gehabt, der das immer so schön beschrieben hat und ich mag es, weil es hat was. Ja, es ist natürlich nicht ganz so.
Weil naja, also, ich glaube schon, dass es so ist.
Ja, ja, also die Erlebniswelt ist so und das ist das, was ich gemacht habe. Also ich habe nicht Shows gebaut, sondern über Erlebniswelten. Entworfen und das geht natürlich nicht allein. Und die Schiffe sind vor allem in der Welt verstreut. Also meine Mitarbeiter sind nicht bei mir im Büro gesessen, MitarbeiterInnen, da waren durchaus halb-halb. Und lustigerweise halb-halb, also nicht irgendwie mehr Frauen oder so. Und ich muss mich verlassen können, dass die ja umsetzen, was ich mit ihnen geplant habe. Und zuerst habe ich es allein geplant, weil das war mein Auftrag. Und dann habe ich gemerkt, das geht nicht. Ich kann nicht in Hamburg sitzen, dann einmal hinfahren, mit ihnen was ausmachen, dann gehe ich hin, mache auf meinem Reißbrett, schreibe ich das alles zusammen und dann kriegen die das. Das hat nicht funktioniert, sondern ich bin regelmäßig hingefahren, habe mit ihnen entwickelt und habe das dann halt fertiggestellt. Das Vertrauen haben wir gehabt und nach anderthalb Jahren, ja, zwischen einem Jahr und anderthalb Jahr war es dann soweit, dass dieses Vertrauen auf Basis dieser Arbeit, die wir gemeinsam gemacht haben, auch so war, dass die, wenn was passiert ist, was ja so ist, ist nicht zuerst die Meldung irgendwo hingegangen, sondern ich bin angerufen worden. Wir haben jemanden verärgert, also grobe Dinge, die kleinen Dinge wurden an Bord geklärt, ja, aber ob das jetzt jemand war, dass ein Gast sich beschwert hat, weil sich der Gast in die Animation verliebt hat und sie viel mehr versprochen hat, als die Animation bereit war zu geben, und ihr plötzlich dann irgendwelche Klagen am Tisch gehabt und die habt dann gesagt, bitteschön, bevor ihr die Klage kriegt, will ich von euch einen Anruf haben. Und ich werde euch nicht den Kopf aufreißen, ich will nur wirklich wissen, was los, wo kann das Missverständnis entstanden sein, und da reden wir dann ehrlich drüber. Oder und, ja, und das hat funktioniert, weil das Vertrauen da war und weil das natürlich geht. Aber wir sind dann, wir haben so in anderthalb Jahren das Ganze umgebaut gehabt, wir haben uns vertraut und plötzlich gab es keine Beschwerden mehr ums Entertainment. Vorher war das immer so der Punkt, cool. Ja, in der Küche war cool, Hotel war cool, alles war super, die Welt ist schön, also das, ja, und ob die Maschine geht oder nicht, das merken die Gäste nur, wenn sie wirklich ausfällt, und das passiert nicht, ja. Also da gibt es zu viele Backups. Und plötzlich konnte man sich nicht mehr beschweren, weil die waren fröhlich, die waren echt serviceorientiert, die waren wirklich engagiert dahinter, haben geholfen. Und dann gab es plötzlich die Missstände woanders aufgefallen. Und dann haben die anderen Abteilungen so ordentlich angegangen, gell? Wir haben ihnen ihre Feedbackbögen verhaut, weil die Leute haben plötzlich andere Probleme gehabt, nicht? Das schwierigste Problem, jemand war unfreundlich am Ausflug zu mir, war keins mehr. Oder jemand hat mich im Theater nicht gegrüßt, sondern dann war plötzlich, oh, der Kellner war unfreundlich. Der war vorher immer noch mehr freundlicher als die anderen, weil er mehr Möglichkeiten hat, in Kontakt zu treten. Und das hat dann ordentlich für Aufruhr gesorgt, auch bei mir. Ja, da durfte ich dann immer, was machst du mit ihnen und das und so weiter und so fort, so kann das nicht gehen. Und ich dachte, wir schaffen gerade das Paradies. Was sind deine Gedanken dazu? Lass es uns wissen und schau rein, auch auf der Homepage www.mutig-menschsein.at. Flying in is wonderful, yet moving around even adds on. The sounds, the food, the restlessness, that's the stuff that dreams are made on. Fashion show in New York City, fashion show in New York. It's what I aim for, it's what I foresee. Designing and finding a way to be free. Their dream is driving the people to roam. Invest in a life that might just be their own. They starve, they suffer, they work hard to bring things to life still. They are spending their time to survive. One day you wake up and there's no money left. Romance is over, just need some business to make. That's the day when real life starts. Then we'll see who will stay here at heart. I woke up to live my life. Made money, did business, no dreams, worked out from my strife. Tomorrow's the night, the gowns are set, the tickets are sold, people will enter the hall. Think it's time to aim for my biggest goal.
Fashion Week in New York City, Fashion Week in New York. It's not romantic, but it's true. I followed my path and my plans just came true. Fashion Week in New York City, Fashion Week in New York. Fashion Week in New York City, Fashion Week in New York.
Ich weiß nicht, was ihr habt, ich habe es wirklich nicht verstanden. Sehr naiv natürlich. Das ist mit der Grund, warum ich dann angefangen habe zu forschen, wie kann ich denn führen und wo muss ich dann, also wie kann ich führen, damit Menschen sich intrinsisch engagieren, was ich bei euch her. Da hinten, da unten noch stehen so Leidenschaft und Engagement als zwei Stichworte, die für mich ganz essentiell sind und dass ich bei euch höre, was gelingt. Und habe das auch erlebt, das gelingt. Und ich muss dann aber, wenn ich in einem Kontext bin, mit drei anderen hierarchisch geführten Bereichen, also zwar sind es eigentlich Hotel und Nautik, waren extrem hierarchisch geführte Bereiche. Und wir haben es plötzlich miteinander gemacht. Wir haben es gut gehabt. Wir sind ehrlich miteinander nur Bier trinken gewesen und so weiter. Und das war natürlich super, gell? Und die waren, da haben wir auf ganz viel Eifersucht sind wir da gestoßen. Weil wir das nicht, die Schnittstellen zu spät bedacht haben. Wir haben es dann irgendwann hingekriegt. Ja, wir haben sie mit eingenommen. Wir haben dann also so Dinge gemacht, wie unsere größten Künstler hat dann einfach die haben Crew-Konzerte gegeben. Und wenn dann der Udo Lindenberg ein Crew-Konzert noch gibt, nachdem er am Abend auftreten ist, das macht schon was. Ja, das konnten wir dann plötzlich liefern. Und dann ist von denen dann auch plötzlich einmal ein Plattenbrötchen kommen, wenn wir was gefeiert haben. Ja? Okay. Also das hat schon funktioniert irgendwann. Es war aber nicht ohne, wie du sagst. Das war zum Tragen, war das war so, was ist das wirklich? Gell?
Das heißt, wir sollten den anderen Kreisen einmal was vorsingen, gell?
Aber, erst, wenn sie Brötchen, liefern.
Stimmt. Ja, passt. So war das in der Reihenfolge. Mit kleinen Morgen singen, das geht ja nicht mehr.
Okay. Ja, oder dann auch wirklich die Sachen zu machen. Weißt du, bei uns waren so Schnittstellen wie vorne ist eine Show, hinten wird serviert. Der serviert, möchte natürlich die Gäste so weit zufriedenstellen, dass sie das Getränk dann kriegen, wenn sie es gern haben. Wir wollten aber während der Show einen Service-Stopp haben, weil ein Sektkorken stört wirklich. Ja? Oder Champagnerkorken war es in dem Fall sogar. Das geht nicht. Und das sind Sachen, wo du miteinander reden musst und wo du miteinander Meetings brauchst und wo du sagst, okay, was braucht ihr, was kriegen wir und wie können wir schauen, dass ihr einen Umsatz macht, den ihr braucht, damit ihr erfolgreich seid. Ja? Und wir liefern euch dafür die Geschichten und das haben wir dann hingekriegt. Immer wieder mit Reibereien, aber trotzdem hat es grundsätzlich funktioniert. Und ich bin einfach überzeugt, dass das wirklich gerade jetzt, wo Disruption und Transformation so ein großes Thema sind, bei uns war das damals ja auch so. Vorher war das Schiff immer nur an Bord geführt und dann gab es Schnittstellen an Land, die waren immer zum Liefern. Und weil es E-Mails gab, hat sich die Führung des Schiffes in den Bereichen, vor allem inhaltlich, an Land verlagert. Die war eine der ersten Generationen, die das gemacht hat. Und das hat natürlich Pfründe weggenommen. Das hat ganz viel Machtgefälle durcheinander gebracht.
Puh.
Das war schön. Ja. Und gleichzeitig war es spannend, weil viele Dinge viel schneller zu entscheiden waren. Weil ich konnte einfach beauftragen. Ich habe das Budget gehabt und die Entscheidungskompetenz, Prokura, sage ich jetzt mal, und konnte es an Bord schicken. Das heißt, wenn die gesagt haben, wir brauchen das und sie konnten die überzeugen, und das haben wir nicht einmal telefonisch gemacht, sondern E-Mail, und ich bin halt einfach hingeflogen alle 3 Monate. Habe ich aber auch durchsetzen müssen. Also es war gar nicht so selbstverständlich, dass das okay ist. Ja? Ich habe gesagt, es kostet uns weniger. Und wir haben uns das angeschaut und haben dann einfach auch wirklich mit Zahlen natürlich hantiert. Ja? Und haben gesagt, es stimmt, das, was wir sparen an falschen Einkäufen, falschen Bestellungen und so weiter, macht deine Flüge alle mal weit. Ja? Weil wir haben Charterflüge. Also, und das sind ganz spannende Sachen, die da so passieren. Cool. Und das war sehr gut. Und deswegen sage ich jetzt immer, für mich, ja, wenn ich jetzt sage, ich habe so eine Leadership-Toolbox entwickelt, über die ich rede, und da ist Neugierde, ist Haltung, so diese Grundhaltung, wo ich sage, wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, wenn es wirklich, sagen wir, raues Gewässer ist, dann gehe ich vielleicht besser an Land, dann bin ich lieber im Sturm unterwegs, habe mein Pferd dabei, das ist ein Fluchttier, das muss ich eh gut überreden, da kann ich einfach sagen, ich zwinge dich dorthin, das machen Pferde nicht. Du weißt das, gell? Das tun sie einfach nicht, die bleiben dann stehen oder rennen weit weg, aber nicht dorthin, was du willst. Also muss ich es irgendwie motivieren können. Ja? Ich muss einfach sagen, mit überzeugen können. Das ist wirklich wichtig zu tun. Und Neugierde ist ein ganz, ganz ein toller Motivator oder Aktivator eigentlich. Das Zweite ist, ich muss mit mir umgehen können, zu wissen, wann werde ich autoritär. In der Not wird man halt einmal autoritär, ja? Weil man sagt, ich muss da jetzt durch. Wenn es ums Überleben geht, dann gibt es Schwarz-Weiß bei uns Menschen, sonst nicht. Und bei mir ist das Dritte dann die Fähigkeit, gute Gespräche führen zu können. Und das höre ich bei euch halt außer, ihr tut das. Ihr stellt die richtigen Fragen, aber ihr habt auch Strukturen oder Tools entwickelt, die das möglich machen, nicht? Sehr cool. Ich mag mich bedanken. Voll schön. Ein erstes Neugierdegespräch. Schön.
Hoffentlich macht's neugierig auf mehr.
Wäre schön, oder? Cool. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Carina Högl, Christian Moser von Nice Shops. Die beiden, ich sage es nochmal zum Schluss, Tandem-Lead, Employer Branding, was sehr cool ist, weil die Carina ist Circle Lead, Software Engineering, IT Infrastructure, und der Christian ist Organisationsentwicklung. Das sind eigentlich in manchen Firmen zwei Welten. Und ihr macht Employer Branding gemeinsam. Das heißt, ihr wisst genau, was ihr auch nach außen vertreten könnt und auch nach innen vertreten könnt.
Was ziemlich cool ist, ja.
Gute Antwort auf viele Herausforderungen, die gerade gebraucht werden. Danke.
Welcome to the Curious Leader, our jam session, where do the questions come from? So what is leadership? What do you think about it? Questions are crucial. Do they open doors or do they open windows? Do they have a smell and do they have a taste? Or listening, or sensing, that's what the leader needs. Searching the wisdom that's inside of me. Stop being blind.
Kultursalon, Kulturnisalon. Carola Sakotniks Sendung zu Kreativität, Leadership und Kultur. Jeden vierten Dienstag im Monat auf Radio Agora und jeden vierten Mittwoch auf allen Podcast-Plattformen als Podcast. Ich freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Deine Carola Sakotniks.